Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren, der dritten Folge unserer Vortragsreihe »Wie wir uns und die Welt erzählen«. Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit Mythen, mit Geschichten, nicht nur in der Kunst und Literatur, auch in der Wissenschaft, der Politik, der Philosophie, aber auch, und ich glaube gleich in zwei Vorträgen, haben wir es mit dem Design der Gestaltung zu tun, was ja an dieser Hochschule vertreten ist. Aber dazu sage ich gleich was. Zuerst einmal werde ich den Regeln der Höflichkeit gerecht und beginne Ihnen zu sagen, mit wem Sie es hier gerade zu tun haben, wer zu Ihnen spricht. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie inzwischen in der 24. Folge solche Vortragsreihen montagsabends. Sollten Sie sich interessieren, was bisher geschah in unserer Semester-Soap, dann können Sie in diesen hübschen Faltblättern nicht nur das Programm des jetzigen Semesters im Überblick sehen, sondern auch eine Internetadresse. Wenn Sie die aufrufen, landen Sie bei den Studiengängen Kommunikationsdesign. Dort ist ein Archiv. Ein Archiv mit über 200 Tonaufnahmen aus den letzten 23 Folgen, die wir hier hatten, mit Vorträgen. Und die können Sie einfach so aufrufen. Sie können sie auf Ihre Endnutzungsgeräte herunterladen oder gleich online hören, wie es Ihnen beliebt. Und das alles auch noch kostenfrei. Das Einzige, was Sie beachten müssen, sind die Urheberrechte der Beteiligten. Aber das wird Ihnen gelingen, schätze ich mal. Sie werden es nicht auf CDs pressen und verkaufen. Das war ein Tipp. Wir haben heute erneut zu Gast Frau Dr. Julia Mehr. Frau Mehr ist eine studierte Kommunikationsdesignerin. Zudem hat sie Design- und Kunstgeschichte studiert. Und ich glaube auch ein wenig Philosophie, ist das richtig? Ein wenig? Aha. Ja, das kann ja gar nicht so schaden. Noch nicht mal, wenn es ein wenig ist. Viel hilft natürlich viel, ist klar. Also Frau Mehr hat in Wuppertal studiert und als Designerin arbeitet sie, hat ein Büro, in dem sie, wie Gestalter das so machen, Aufträge bearbeitet oder zumindest lange bearbeitet hat. Sie macht aber auch etwas, was bei Designern nicht ganz so häufig vorkommt, nämlich sie publiziert. Und sie ist in die Wissenschaft gegangen. Sie arbeitet in Berlin an der Humboldt-Universität in dem meines Wissens größten Exzellenzcluster, das sich mit Fragen von Bildern befasst in Deutschland. Ich glaube, ist das richtig? 170 Leute arbeiten da? Über 400, meine Güte, das geht aber schnell, wie sowas wächst. Schön, also über 400 Leute forschen da über Bild, Wissen, Gestaltung. Den Leiter dieser Einrichtung, den Horst Bredekamp, hatten wir vor Jahren auch mal zu einem Vortrag hier, steht auch online. Heute haben wir Frau Mehr hier. Sie forscht dort insbesondere zu Fragen des Bauhauses, richtig? Typografie? Nun gut, ich vermute mal, das hat was mit dem zu tun, was wir heute hören werden. Und ja, sie befasst sich mit dem Mythos der Linie. Wir hatten zuletzt den Mythos der Genesis und haben gelernt, da geht es häufig um Worte. Mal gucken, was die Linien so machen und was sie mit den Worten zu tun haben. Ich bin sehr gespannt. Im Anschluss an den Vortrag können wir wieder ins Gespräch kommen miteinander. Aber jetzt erstmal Frau Mehr. Viel Vergnügen.
So. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen vielen Dank für die freundliche Einführung und vor allen Dingen die Einladung, hier nochmal zu sprechen. Ist es mit der Akustik in Ordnung? Soll ich lauter, leiser? Wunderbar. Wie Herr Friedrich schon sagte, Thema des Vortrags ist der Mythos der Linie. Ich werde über Timelines sprechen und die Frage, wie Zeit, insbesondere Geschichte und ganz konkret Designgeschichte gestaltet wird. Da ich davon ausgehe, dass diese Frage, wie Geschichte und damit Zeit visualisiert wird, in Ihrem Alltag nicht unbedingt präsent ist, erlaube ich mir am Anfang ein wenig auszuholen und Sie in die Thematik einzuführen, indem ich an etwas anknüpfe, womit Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit sehr wohl beschäftigen, nämlich Ihrem subjektiven Zeitempfinden. Anschließend werde ich dann auf die Schreibweise von Designgeschichte zu sprechen kommen. Auch da werde ich aus ähnlichen Gründen ein wenig ausholen und insbesondere auf einige kritische Positionen eingehen. Es geht also erst einmal um die Textebene von Geschichte und erst dann, quasi im dritten Teil des Vortrags, komme ich auf die Visualisierung von Geschichte und damit Zeit zu sprechen, auf unterschiedliche Arten, Ereignisse zu ordnen und vor allen Dingen auch anzuordnen und Abläufe darzustellen. Ziel des Vortrags ist, den Mythos der Linie zu problematisieren, sprich auf Vor- und Nachteile der Timeline zu sprechen zu kommen und andere Ordnungs- und Visualisierungsweisen zu diskutieren. Wenn ich recht informiert bin, dann habe ich dafür 60 Minuten Zeit. Das sind 60 mal 60 Sekunden, also 3600 Sekunden. Das ist eine Stunde, das ist ein 24. Ihres Tages, ein 168. Ihrer Woche und ein 8760. Ihres Jahres. 3600 versus ein 8760. Bei mir lösen diese Zahlen sehr unterschiedliche Empfindungen und Bilder aus. Das eine vermittelt den Eindruck, dass ich sehr, sehr viel Zeit habe, 3600. Das andere, dass ich mich lieber beeilen sollte. Und dennoch bezeichnen beide Zahlen die exakt gleiche Dauer. So. Ich habe jetzt in etwa eine Minute gesprochen. Jetzt werde ich ebenso lange schweigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich ist das nahezu unerträglich lang und vor allen Dingen deutlich länger als die Minute, die ich davor füllen durfte. Worauf ich hinaus möchte, ist wahrscheinlich klar. Unser Zeitempfinden ist subjektiv und situationsabhängig. Es variiert. Eine Minute kann sehr lange dauern oder sie kann verfliegen. Sie ist nicht immer gleich lang. Und irgendwie natürlich doch. Denn wir haben uns auf eine gemeinsame Zeit geeinigt, wir haben unseren Tag in 24 Stunden unterteilt und tragen Uhren bei uns, die es uns erlauben, unsere subjektive Zeitwahrnehmung mit der Zeitwahrnehmung anderer Menschen zu synchronisieren. Wir stellen also der Varianz unseres eigenen Zeitempfindens eine überindividuelle, bei allen gleich schnell verstreichende Zeit zur Seite. Und wir brauchen diese überindividuelle Bezugszeit natürlich, um unser Zusammenleben organisieren zu können. Wer von Ihnen trägt eine Uhr? Einmal die Hand heben. Ich muss gestehen, ich trage selbst keine mehr. Ich schaue einfach oben auf die rechte Ecke meines Bildschirms. Das funktioniert fast den ganzen Tag. Und wenn nicht, dann nehme ich mein Telefon, drücke hier einmal so kurz drauf. Dann kommt so ein kleiner Schnappschuss der Zeit, ehe das dann wieder schwarz wird. Diejenigen von Ihnen, die eine Uhr haben, würde ich gerne fragen, wie wird denn die Zeit da dargestellt? Wer von Ihnen hat die digitale Variante? Ich sehe, eine überbordende Mehrheit scheint die Zeigervariante zu haben. Das erfreut und beeindruckt mich, dass diese Zeitform hier visuell präsent ist im Raum. Und damit streife ich nämlich schon das Thema des heutigen Vortrags, Zeitgestaltung. Wie sieht Zeit aus? Zeit ist erstmal was Abstraktes. Wir denken sie in der Regel als Dimension, als vierte oder auch als nullte. Und das zeigt sich auch in unserem Sprechen über Zeit. Und wir verräumlichen Zeit. Also wir lassen etwas hinter uns, wir gehen Dinge an, uns steht etwas bevor. Wir reden von zwischenzeitlich, von langen Zeiträumen, von kurzen Zeiträumen. Also es ist schwierig, sich Zeit vorzustellen, weil Zeit als solche ja erstmal im Moment nicht unbedingt sichtbar ist. Und wie wir gerade erfahren haben, ist sie zudem auch noch sehr variabel, mal lang, mal kurz, mal drängend, mal schleichend. Sie bekommen also vermutlich schon eine Ahnung, dass die Frage, wie man etwas so Schwammiges, Ungreifbares, Unsichtbares visualisiert, nicht unbedingt leicht zu beantworten ist. Ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Wie stellen Sie sich Zeit vor? Ist Zeit etwas kontinuierlich Fortschreitendes oder etwas eher Variierendes, Springendes? Mit der Frage sind ja mindestens zwei Aspekte verbunden. Einmal die Frage der Dauer, des Ablaufs, des Rhythmuses und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Frage der Richtung. Also läuft Zeit auf ein Ziel hin, läuft sie im Kreis oder auf einer Linie? Die Zeigeruhr visualisiert die Zeit ja erst einmal etwas, als etwas Zyklisches. Ich bin sehr dankbar, dass wir das mit der Skalierung noch hinbekommen haben, sonst hätten wir jetzt eine eierige Zeit. Und diese Visualisierung, Zeit als Kreis, ist ja erstmal nachvollziehbar. Also denken Sie an Tageszeiten, das ist ja was Wiederkehrendes. Jeden Tag das Gleiche, Sonne hoch, Sonne runter, Sonne hoch, Sonne runter. Oder auch Jahreszeiten, jedes Jahr das Gleiche. Und auch wenn man an die Sonnenuhr denkt, also eine der ersten Möglichkeiten, Zeit zu messen bzw. anzuzeigen, man steckt einen Stab in die Erde und dann fängt der Schatten an, sich kreisförmig um diesen Stab herum zu bewegen. Aber es ist natürlich weit mehr als eben eine anachronistische Zeitindikationsmethode, die sich da drin spiegelt. Es ist eben immer noch so, dass es viele gute Gründe gibt, Zeit zyklisch zu denken, wie etwa die Jahreszeiten und die Tageszeiten. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ist das denn wirklich das Gleiche? Also ist wirklich jeder Sommer gleich oder gibt es da nicht doch eine Varianz? Also sind die Sommer ähnlich, aber nicht gleich? Dann könnte man nämlich Zeit auch als eine Spirale denken, wie Hegel das beispielsweise getan hat, wobei auch er unterscheidet zwischen der Naturzeit, die für ihn zyklisch ist, also in der Natur fallen Anfang und Resultat zusammen, dann unterscheidet er aber und sagt, in der Philosophie des Geistes, da gibt es eine Entwicklung, eine Geschichte, einen spiralförmigen Fortschritt. Und wenn ich das jetzt so visualisiere, dann drücke ich mich um eine Gestaltungsfrage, nämlich die Frage, ob diese Spirale aufwärts geht oder abwärts. Die Pessimisten sagen wahrscheinlich, es geht abwärts, früher war alles besser. Die Optimisten werden sagen, die Spirale entwickelt sich nach oben. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass Hegel, wenn er von einer Spirale schreibt, die Richtung erstmal undefiniert lassen kann. Das kann er offen lassen. Er kann einfach Spirale sagen und dann muss sich in ihrem Kopf nämlich das Bild bilden. Wenn ich aber als Gestalterin den Auftrag bekomme, die Spirale zu visualisieren, dann muss ich diese Entscheidung treffen. Das heißt, die Visualisierung zwingt mich zu einer Konkretion und wirft Fragen auf, die sich auf Textebene nicht unbedingt stellen. So, Kreis, Spirale, was fällt Ihnen noch ein an Zeitvisualisierung? Strahlen, sehr gut, ja. Andere Geschichte wäre beispielsweise ein Pendel, also es gibt ja auch Pendeluhren. Zeitweilig, als ich mich mit Designgeschichte beschäftigte, dachte ich, das ist die passende Visualisierung. Da ist es ganz oft so, dass man denkt, meine Güte, die Ideen kommen immer wieder, um 1900, Historismus, Ornamente, Zeichenhaftigkeit, dann Moderne, bloß weg mit all dem, dann wieder Postmoderne, Ornamente, Zeichenhaftigkeit, muss ich denken, aber auch da muss man natürlich sagen, Historismus und Postmoderne unterscheiden sich sehr wohl. Insofern finde ich auch da das Bild der Spirale angemessen. Oder um es in Worten auszudrücken, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Mark Twain finde ich ebenfalls sehr passend. Gibt es noch weitere Assoziationen? Die Sanduhr zum Beispiel. Ich habe mich als Kind immer vor der Sanduhr gefürchtet. Also ich finde, eine Sanduhr ist nichts für zarte Gemüter. Da wird einem gnadenlos gezeigt, wie Zeit verrinnt. Und diese Sandkörner, die dann in den Mahlstrom der Zeit durch diese dünne Öffnung, dann fallen sie aus Höhe hinab. Also das war für mich als Kind ganz schrecklich. Und später als Studierende dann nochmal, als die Sanduhr dann auf den Computer, auf meinem Screen immer wieder auftauchte und da ein langwieriges Symbol für Wartezeiten war und ja, erneut Schmerzen hervorrief. Gleichwohl würde ich behaupten, dass in den meisten der hier anwesenden Köpfen noch eine andere Vorstellung von Zeit und vor allen Dingen von Geschichte vorherrscht. Und zwar der Gedanke des Fortschritts, der Glaube daran, dass wir uns ständig verbessern. Wie würde man dann dieses Denken visualisieren? Ich würde sagen, mit steigendem Leistungsdruck und Fortschrittsglauben wird diese Spirale entzerrt und entdreht, bis man dann endlich die Timeline hat. Also ich finde, die Timeline ist die ideale Visualisierung des Fortschrittsglaubens und werde diesen Eindruck im Laufe des Vortrags belegen. Soll ich das noch ein bisschen ausführen mit dem Fortschrittsgedanken? Ich glaube, das ist selbsterklärend, vielleicht als Unterschied zu der Sanduhr. Also das Prinzip im Fortschrittsgedanken ist eben nicht das Verrinnen, sondern die Akkumulation, also Zeit vergeht auch da, aber es werden Dinge, Wissen, Techniken angehäuft. Und auch die Subjektposition ist meines Erachtens eine andere. Also man ist nicht der Zeit ausgeliefert, wie das arme Sandkorn, sondern hat im Grunde die Möglichkeit, wenn nicht gar die Verpflichtung, die Zukunft mitzugestalten. Wobei es auch da innerhalb der Avantgarde immer wieder Aussagen gibt, dass die Zukunft quasi von selber kommt und man in die Zukunft getragen wird. Also da bin ich mit meiner Forschung noch nicht ganz zu einem eindeutigen Schluss gekommen. Aber meines Erachtens gibt es da Unterschiede eben in der Subjektposition im Verhältnis zur Zeit. Gut, jetzt haben wir ein wenig über Zeit und auch ein wenig, oder ich, über Zeit und über Zeitdarstellung gesprochen und wechsle jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags, der Geschichtsschreibung. Zwei der zentralen Positionen aller Historiker, Probleme von Historikern sind immer Auswahl und Erzählung. Also wenn man in die Vergangenheit blickt, dann ist es ja unmöglich, die genau so darzustellen, wie sie passiert. Dafür ist sie einfach zu komplex. Also muss ich als Historikerin, aber auch Sie, wenn Sie abends von Ihrem Tag erzählen, auswählen und entscheiden, wie Sie das erzählen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie findet diese Auswahl statt? Also was sind die Kriterien? Und da spielt natürlich hinein, dass ich immer mit meinem Vorwissen, mit meinem Interesse auf die Vergangenheit blicke und auch aus meiner eigenen Zeit heraus. Also all das prägt natürlich meine Sichtweise auf das Vergangene und auch die Art, wie ich erzähle, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Also weder ich bin neutral, noch die Geschichte, die ich schreibe bzw. produziere. Und also es ist immer so, all meine Versuche, Geschichte wiederzugeben, sind immer auch eine Interpretation. Da führt nichts dran vorbei, also es gibt immer diese Auswahl und es gibt immer die Formung dessen, was ich wiedergeben möchte. Eine Konsequenz dessen ist, dass Geschichte immer wieder neu geschrieben wird. Also jede Generation zeitigt ihren eigenen Blick und kritisiert natürlich auch gerne die vorangegangenen Generationen. In meinem Fall wir kritisieren sehr gerne die sogenannten linear-theologischen Narrative, eine Art der Erzählung, die den Fortschrittsgedanken spiegelt. Also Geschichte wird als Verbesserung, als Erfolgsgeschichte erzählt, als Entwicklung hin zu etwas Besserem. Kennen Sie wahrscheinlich alle, also das gibt es nicht nur in der Designgeschichte, sondern eben auch in der Medizin, also von Alchemie und Aberglaube entwickelt sich alles zu einer sicheren und immer präziseren Wissenschaft. Gibt es auch im Recht, gibt es genauso in vielen Kulturgeschichten. Also das Fortschrittsdenken hat sich auch in die Geschichtsschreibung eingeschrieben, in unsere Interpretation der Vergangenheit. Auch, ich würde sogar behaupten, in besonderem Maße in die Designgeschichtsschreibung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein wichtiger ist, dass es im Design natürlich tatsächlich um Verbesserung geht. Ich weiß nicht, wie viele Nicht-Designer im Publikum sitzen. Meines Erachtens sind es nicht so viele und wahrscheinlich sind alle hier schon mal mit Design konfrontiert worden. Trotzdem mache ich es zur Sicherheit nochmal. Ich weise kurz darauf hin, im Design geht es nicht um Oberflächengestaltung, sondern Designer verstehen sich als Menschen, die Probleme lösen. Es geht nicht um Hübschmachen, sondern um Problemlösung. Zugegeben nicht immer die größten Probleme der Menschheit, aber es reicht eben nicht in Formen und Farben zu denken, sondern es geht darum, bestimmten Anforderungen gerecht zu werden. Also es geht darum, ein Problem zu erkennen, präzise zu definieren und dann eine Lösung zu finden, Verbesserung. Also sowohl von Dingen, von Situationen als auch von Kommunikation. So viel zu Design. Verbesserung also. Design, Verbesserung. Was natürlich dazu führt, dass das Reden über Design in besonderem Maße vom Komparativ bestimmt ist. Also es geht darum, schneller, nachhaltiger, stabiler, umweltschonender, langlebiger, günstiger, materialgerechter, immer ein ER hinten dran. Es geht um Verbesserung, es geht um Fortschritt. Und entsprechend wird natürlich auch die Designgeschichte häufig als Erfolgsgeschichte erzählt. Im Design kommt dann was hinzu, beziehungsweise ist besonders stark ausgeprägt, die Tatsache, dass die Entwicklung als eine lineare, also tatsächlich als eine Linie erzählt wird. Und so, als würde alles auf ein Ziel hinlaufen. Im Design war das lange Zeit die sogenannte Zweckform, also die ornamentfreie, hocheffiziente Gebrauchsform. Wenn ich den Namen Bauhaus fallen lasse, haben Sie wahrscheinlich alle Bilder im Kopf, also ein schlichtes, sachliches Design als Ziel. Und dabei wird dann die Geschichte des Designs in immer sehr ähnlicher Weise erzählt, beginnt erstmal mit einer Katastrophe, beginnt mit den ersten industriell hergestellten Produkten. Nochmal für alle, Design, also eine gängige Definition von Design ist, dass es sich um einen arbeitsteiligen Prozess handelt, Entwurf und Produktion sind getrennt und es geht darum, industriell Serienprodukte herzustellen. Auf die Weise kann man Design gut von Kunst und Handwerk abgrenzen. Die Definition hat auch ihre Grenzen, darauf werde ich jetzt aber nicht eingehen. Nur um das zu erklären, warum die Designgeschichte natürlich mit den ersten industriell hergestellten Produkten beginnen muss. Und die sahen angeblich so aus. Also überladen mit Ornamenten, aus billigem Material, unpräzise hergestellt, massenhaft und für jedermann erschwinglicher Schrott. Das ist die Ausgangslage. Aber dann. Dann treten die Helden und Retter auf den Plan. All diejenigen, die sich zur Aufgabe machen, dem Ornament und der schlechten Qualität den Garaus zu machen. Und ja, Sie lachen, aber ja, es gibt in der Designgeschichte tatsächlich die Tendenz, Gestalter als Helden und Retter zu inszenieren. Und die waren natürlich, selbstredend, waren die erfolgreich. Erfolgsgeschichte. Was nun ist an dieser Erzählweise problematisch? Ich mache das an einem Beispiel etwas plastischer. Einer der prominentesten Vertreter dieser linear-theologischen, teleologischen Erzählweise ist der Kunsthistoriker Nikolaus Pevsner. Der schrieb 1936 das Buch mit dem eigentlich schon altsagenden Titeln Wegbereiter moderner Formgebung. Und darin beschreibt er, wie sich ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert alles, also bildende Kunst, Design, Architektur, alles sich nach der einen, nämlich der Idee der Moderne, zu formen begann. Also alles wurde rein, pur, gut, ornamentfrei. Pevsner blickt also zurück auf die Vergangenheit und wählt genau diejenigen Gestalter und Produkte aus, die sich dieser einen seiner These fügen. Und alles, was nicht ornamentfrei ist, wird einfach ignoriert. Gerda Breuer, meine Doktormutter, bezeichnete ihn deswegen als Exorzisten, weil er eben, um seine Konstruktion und seine These, sein Narrativ stabil und kohärent zu halten, sehr viel ausblendet, sozusagen ausrottet. Wie ich ja selber auch schon zugegeben und angemerkt habe, ist es natürlich immer so. Also wir blicken immer zurück und treffen eine Auswahl. Aber das Ausmaß und die Rigidität und die Vorhersehbarkeit von Pevsners Auswahl ist doch bemerkenswert. Victor Margolin, ein amerikanischer Designhistoriker, weist darauf hin, dass es sich in erster Linie um eine ästhetische Diskriminierung handelt. Also in die Designgeschichte aufgenommen wird einzig die moderne, die reduzierte, die ornamentfreie, die Maschinenform, wie er sie auch nennt. Und diese Bezeichnung, ästhetische Diskriminierung, trifft den Sachverhalt sehr gut. Ich illustriere das kurz an einem anderen Projekt. Ich habe mit Gerda Breuer zusammen ein Buch zusammengetragen mit dem Titel Women in Graphic Design. Ganz kurz, Frauen sind in der Geschichte des Grafikdesigns phänomenal unterrepräsentiert. In den Überblickswerken zur Geschichte des Grafikdesigns werden Sie kaum Arbeiten von Frauen finden. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass es keine Gestalterinnen gegeben hätte, nein, also es gab zu jeder Zeit eine größere Anzahl von berufstätigen Gestalterinnen und die waren zum Teil auch sehr, sehr erfolgreich, etwa Helen Dryden, die bestbezahlteste Gestalterin in Amerika in den 30er Jahren. Hm. Da fragt man sich natürlich, warum ist sie heute nahezu unbekannt? Weil sie im Stil der Art Deco gestaltet hat. Und Art Deco ist pfui, also das macht man nicht. Ne? Also das ist viel zu gefällig. Also das ist nicht radikal genug, nicht kühl genug, nicht sachlich genug, nicht technisch genug. Das Art Deco geht nicht, macht man nicht. Genauso hier, Dolly Rudemann, Niederländerin, hat sehr beeindruckende Plakate, Filmplakate hauptsächlich gestaltet. Aber im Stil des Expressionismus. Geht auch nicht. Zu individuell. Man sieht ja hier die Striche und so. Das geht auch nicht, sagt Pevsner. Und über eine sehr lange Zeit eben auch nahezu alle anderen, die Designgeschichte geschrieben haben. Also Designgeschichte wurde vorrangig von Menschen geschrieben, die eine starke Vorliebe für die moderne, sachliche, reduzierte Form haben. Und das spiegelt sich natürlich im Kanon. Und deswegen wurden eben Arbeiten wie unter anderem auch diese hier von Doro Mönckemeyer-Corti regelmäßig ignoriert. Und das, obwohl Gestalterinnen wie sie sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Aber eben auch hier, ne, man sieht sofort, also dieses humorige Motiv, bodenlos, inakzeptabel, auch wieder viel zu gefällig. Wie eben auch die Arbeiten von sehr vielen anderen Gestalterinnen und auch Gestaltern. Also es handelt sich hier tatsächlich um eine ästhetische Diskriminierung. Es ging nicht darum, jetzt systematisch Frauen aus der Designgeschichte auszuschließen, sondern das ist ein Resultat dessen, dass es eben eine stilistische Vorliebe gibt, nämlich die klare reduzierte Form. Warum Frauen seltener so gestalten, führe ich jetzt auch nicht aus, kann man nachlesen. Der wichtige Punkt für mein Empfinden dabei ist, dass dadurch die Designgeschichte äußerst elitär wird, weil das sind nämlich die Arbeiten, die tatsächlich erfolgreich waren. Es gab viele Menschen, die diese Arbeiten durchaus ansprechend fanden. Die Werbewirksamkeit dieser Plakate war deutlich höher als die der bis heute gefeierten modernen Gestalter. Und deswegen würde ich behaupten, dass das gelungenes Design ist und dass das auch in den Kanon der Designgeschichte gehört. Also man kann dann ästhetisch davon halten, was man möchte, aber wenn man Design als Kommunikation definiert, dann ist gelungenes Design auch gelungene Kommunikation. Und dann muss man einfach auch gucken, welche Kommunikation ist denn damals gelungen, und da muss man zu dem Ergebnis kommen, diese Kommunikation war gelungen. Und insofern finde ich eben diesen Ausschluss all dieser Arbeiten beklagenswert, sage ich mal. Unangemessen. Unangemessen ist das bessere Wort. Designgeschichte wurde also entlang des Geschmacks einer sozialen und ästhetischen Elite geschrieben und blendet, wie gesagt, sehr viel aus. Pevsner und auch einige andere betrachten Design als, also die Entwicklung des Designs als eine lineare, und ordnen sie eben dieser einen Idee und der einen Richtung ornamentfreie Form unter. Und jedes Werk wird dementsprechend einzig danach beurteilt, inwiefern es dieser Idee entspricht. So, denken wir kurz darüber nach. Ist das möglich? Kann man das so sagen? Also ist eine Zeit einzig von einer Idee bestimmt? Streben alle Menschen in die gleiche Richtung? Ihnen wird auffallen, dass diese Fragen rhetorisch sind. Also es ist mir ein Rätsel, wie die Menschen diese Erzählung von Pevsner glauben konnten. Einer der Gründe, die ich für mich gefunden habe, ist natürlich, dass diese Geschichten wahnsinnig toll zu lesen sind. Also es ist total schlüssig. Der rote Faden ist quasi ein dickes Tau. Also, und alles fügt sich auf eine Linie. Also es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Liest sich gut. Also da kann man nichts gegen sagen. Aber die angesprochenen Probleme ergeben sich. Eine Kritik an dieser Erzählform wurde schon Mitte der 80er Jahre unter dem Stichwort Ende der Kunstgeschichte formuliert. Lyotard ist in dem Zusammenhang wichtig, ebenso wie viele andere Poststrukturalisten. Wobei selbstredend natürlich schon viel früher Reflexionen über die Schreibweise von Geschichte stattgefunden haben. Der Name Walter Benjamin sagt Ihnen wahrscheinlich etwas, ein jüdisch-deutscher Philosoph, der bis in die 30er lebte und schrieb. Und der schrieb eben auch Thesen zur Geschichtsphilosophie auf, aber er bestand darauf, die als Fragmente zu notieren. Also Benjamin ist jemand, der dafür plädiert, eine Narration zu entwickeln, die eben nicht kontinuierlich linear und schlüssig ist, sondern im Grunde in der Schreibweise von Designgeschichte das Bruchstückhafte und das Ausschnitthafte und auch die Widersprüche sichtbar zu lassen. Denn, wie eben auch jeder andere, können Historiker nicht das komplette Bild wiedergeben. Jede Geschichte, die man schreibt, schließt immer aus. Jede Geschichte wird aus einer spezifischen Perspektive erzählt, macht bestimmte Dinge sichtbar und andere unsichtbar. Und das ist natürlich, also einige Erzählweisen geben das zu, wie etwa die benjaminische fragmentarische, und andere verdecken das, indem sie den Eindruck von Vollständigkeit und Kohärenz erzeugen, wie etwa die linear-theologische Erzählweise. Gut. Also, in den Geschichtswissenschaften wird diskutiert, wie Designgeschichte bzw. Geschichte im Allgemeinen erzählt wird. Es werden die Fragen gestellt, wer die Geschichte erzählt, was überliefert wird, was nicht gesehen wird, und insgesamt gibt es ein Bestreben, dem hauptsächlich von weißen Männern geschriebenen Geschichten alternative Erzählungen zur Seite zu stellen. Und man spricht auch immer seltener von der Geschichte, sondern eben von Geschichten, weil man sich darüber im Klaren ist, dass es nicht das eine Narrativ gibt, das alles fassen kann, sondern dass es immer mehrere Geschichten geben muss. Die Schreibweise von Geschichte wird also diskutiert, sehr rege, selbst in der Designgeschichte, wenn auch etwas verzögert. Aber Geschichte besteht ja nicht nur aus Worten, sondern auch aus Bildern. Und ich meine jetzt nicht Bilder als Quellen oder als Zeugen von historischen Ereignissen, sondern die Darstellung von Abläufen, von Zeiträumen, also von Geschichte, von Zeit, von Ereignissen und Ereignisketten. Wie werden die dargestellt? Welche fallen Ihnen ein? Ich habe suggestiv schon im Titel darauf hingedeutet. Eine übliche Visualisierungsform ist die Timeline. Hier haben wir eine ganz basale Version. Man kann dann Text und Bild hinzufügen, mehr oder weniger. Sie sehen also in Ausstellungen ein sehr beliebtes Motiv, immer noch mal so einen Zeitstrahl hinzufügen. Man kann dann auch Epochen darstellen, hier etwas, hier in einer etwas ausgefeilteren und ungewöhnlichen Variante. Also Sie sehen, es gibt durchaus Gestaltungsspielräume in Sachen Timeline. Aber Sie können sich vermutlich schon denken, dass ich mit dieser Form der Visualisierung nicht ganz einverstanden bin, nicht wahr? Warum? Weil es natürlich das Pendant zur linear-theologischen, teleologischen Erzählung ist. Ich habe eine Serie von Timelines mitgebracht, anhand derer ich gerne zeigen möchte, wie Erzählung und Visualisierung miteinander verschränkt sind. Hier sehen Sie Biografien berühmter weißer Männer. Da es heute um Design geht, wähle ich eine Biografie von Philipp Stark aus, ein Designer, der Postmoderne zugeordnet wird, 1980er und 90er Jahre, und gehe das mal durch. So, erstens Geburt. Okay, dann. Zweitens, da geht es schon los, schon in seiner Kindheit deutet quasi alles darauf hin, dass er mal Industriedesigner wird. Also hier hat sich schon immer für die Konstruktion von Dingen interessiert. Mich wundert, dass da nicht auch noch steht, dass er gerne gezeichnet hat. Das wird auch gerne dann schon mal erwähnt. Dritter Punkt, von der Schule geworfen. Auch sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für die Etablierung des Künstler-Images. Also war wahrscheinlich ein Querdenker. Dann, viertens. Erste geniale Idee. Inflatable House, aufblasbares Haus. Ganz nebenbei, also in den 60er und 70er Jahren hatte auch der verschlafenste Designer begriffen, dass man, wenn man gerade das aktuelle Zeug machen möchte, aufblasbare Objekte gestaltet. Also es ist nicht ganz so einfallsreich, wie die Glühbirne hier suggeriert. Dann folgt eine Auflistung von Prestigeprojekten. Dann, ich greife nochmal was raus, also elftens, der welterste Polycarbonatstuhl. Zu einem Zeitpunkt, als es wahrlich keine besonders große Leistung mehr war. Also einfacher Werkstoff, Plastikstühle waren seit Jahrzehnten üblich, also erste Experimente spätestens in den 40er Jahren, in den 50er Jahren dann Massenauflagen. Philipp Stark macht das zu einem Zeitpunkt, als Plastik, als Werkstoff schon längst akzeptiert war. Also in den 50er Jahren war das tatsächlich ein Thema, dass man Konsumenten davon überzeugen musste, dass Plastik kein billiger Müll ist, sondern dass es lohnt, Geld für Plastikstühle und andere Plastikwaren auszugeben und überhaupt sich Plastik ins Haus zu holen. Also da gab es, das war noch in gewisser Weise eine kleine Revolution, wenn Leute Dinge aus Plastik gemacht haben. Oder ein anderer Punkt, hier, den kennen Sie wahrscheinlich, den Panton Chair. Das ist tatsächlich, das war wirklich Arbeit. Also da haben Werner Panton und Vitra ordentlich geschwitzt, um da das technisch auf die Reihe zu kriegen, dass der nicht immer durchbricht. Denn Sie sehen, also es werden schon enorme Belastungen an so einen hinterbeinlosen Plastikstuhl gestellt. Das ist ja, und das hat bis in die 90er, würde ich behaupten, gedauert, bis die wirklich stabil waren. Also ich habe sehr viele zerbrochene Exemplare auch in und außerhalb von Designsammlungen auf Bürgersteigen und so weiter gefunden. Also worauf ich hinaus möchte, das Plastik war zu der Zeit kein, es mag eine neue Variante gewesen sein, aber es war jetzt keine große Leistung. Und auch die Form, wo haben wir sie? Die Form ist jetzt auch nichts, was besonders herausragend wäre. Also ja, da ist auch da, ist Panton, finde ich, ein schönes ironisches Zwinkern Richtung Bauhaus. Aber ich will natürlich auch jetzt nicht Werner Panton in den Himmel loben, sondern worauf ich hinaus möchte, ist, dass auf dieser Linie eine Menge fehlt. Also es wird überhaupt kein Kontext gezeigt, beispielsweise. Und es wird eben auch vieles weggelassen. Also ich bin mir sicher, dass Philipp Stark sich wie die meisten anderen auch für die Idee begeistern konnte, Feuerwehrmann zu werden, als er klein war, oder Astronaut. Wird hier nicht erwähnt, weil es nicht passt. Das Prinzip Auswahl und Erzählung. Und die Timeline eignet sich eben hervorragend zur Visualisierung von linearen Erzählungen. Der Punkt ist, während die Schreibweise von Geschichte diskutiert wird, wird die Timeline einfach so akzeptiert. Also, Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen, Sie finden die immer noch in sehr vielen Publikationen, in sehr vielen Ausstellungen, überall gibt es die Timeline. Und das wundert mich ein bisschen, denn es ist ja allgemein bekannt, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Da frage ich mich dann natürlich, wie kommt es dazu? Und als Historikerin bin ich dann natürlich davon überzeugt, dass der Blick in die Geschichte helfen wird. Ich nehme Sie also mit und hoffe, dass wir über den Blick in die Geschichte unser aktuelles Verständnis von Geschichte besser verstehen können. Um es mit Anthony Grafton zu sagen, der Blick auf die Geschichte der Timeline helps us understand where our contemporary conceptions of history come from, how they work and especially how they rely on visual forms. Ich wiederhole, how they rely on visual forms. Also Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Das Wechselspiel von Form und Inhalt, also die Erzählweise und die Visualisierung bedingen, verstärken oder zumindest stabilisieren sich gegenseitig. Der Blick in die Geschichte zeigt uns als erstes, Timelines gab es nicht immer. Und zweitens, ihre Form hat sich verändert im Laufe der Zeit. Interessanterweise, wahrscheinlich nicht besonders überraschend, setzt sich die Timeline parallel zum Erstarken des Denkens in Kategorien des Fortschritts durch, vor ungefähr 250 Jahren. Also auch hier wieder, Denken und Visualisierung bedingen und stabilisieren sich gegenseitig. Wer zeitzyklisch denkt, wird vermutlich nicht auf die Idee kommen, die auf einer Linie anzuordnen. Also die Timeline eignet sich eben nicht besonders gut, um Wiederholungen zu visualisieren. Also die suggeriert ja schon allein aufgrund ihrer Form ein kontinuierliches Voranschreiten. Man kann natürlich auf einer Timeline auch Rückschläge visualisieren, klar. Man kann auch parallele Entwicklungen erwähnen. Aber sichtbar wird keins von beidem. Also sichtbar ist das, was auf der Linie steht. Man kann drumherum lesen, aber die Form ist die Linie und das ist das, was man sieht. Ich stelle dann einfach mal die Frage in den Raum, was da stärker ist, also die Textebene oder die Bildebene. Oder ob es nicht zumindest sinnvoll wäre, die Text- und die Bildebene korrelieren zu lassen. Gut, ich werde auf die Entwicklung der Zeit- und Geschichtsdarstellung eingehen, wobei ich auf die Zeit kurz vor bzw. ab der Durchsetzung der Timeline fokussiere. Die Timeline ist ja erst einmal ein Instrument, das Historikern und Historikerinnen hilft, Informationen zu ordnen. Aber das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. muss nicht immer die Timeline sein. Zu den frühesten Aufzeichnungen historischer Ereignisse gehören die Annalen, Jahrbücher, in denen Ereignisse des Jahres chronologisch aufgelistet werden. Es sind eher Datumslisten, also es gibt das Datum und dann wird das Ereignis sehr, sehr knapp beschrieben. Also das Moment der Narration steht dann noch nicht im Vordergrund, wohl aber natürlich die Frage der Auswahl, also was ist wichtig. Dann gibt es eine andere Art der Sortierung, das sind Tabellen, besonders ab dem 4. Jahrhundert populär. Was ist das Spezifische an dieser Form? Eine Tabelle begünstigt natürlich Vergleiche, weil man verschiedene Spalten hat. Also zum Beispiel Vergleiche unterschiedlicher Kulturen. Man kann dann eine Spalte für dies, eine Spalte für etwas anderes geben. Als Beispiel vielleicht, man macht einmal Entwicklung in der Technik und einmal Entwicklung in Design-Ästhetiken. Und dann schreibt man in die eine Spalte erste Massenauflage des Smartphones und in der nächsten Spalte muss man notieren Boom von Handschriften. Hat man natürlich direkt ein Fragezeichen. Also was passiert da? Digitalisierung versus Handschrift, warum? Also das, worauf ich hinaus möchte, so eine Tabelle begünstigt vergleichendes Sehen und produziert meines Erachtens mehr Fragezeichen als eine Timeline das tut, weil die Timeline eben nicht in dem Maß Vergleiche ermöglicht. Man könnte natürlich mehrere Linien parallel laufen lassen, wird aber erstaunlich selten gemacht. Die Timeline setzt sich dann erstaunlich schnell, also wirklich innerhalb weniger Jahrzehnte durch und löst damit die Tabellendarstellung ab. Es gibt ein sehr sehenswertes Buch, von Daniel Rosenberg und Anthony Grafton, lesens und auch, also auch lesenswert natürlich. Die beiden haben sich sehr intensiv mit der Entwicklung der Timeline befasst und parallelisieren die Durchsetzung der Timeline mit dem Erstarken des Denkens in Fortschrittskategorien. Also der Annahme, dass wir uns beständig weiterentwickeln. Sei es jetzt bezogen auf das Individuelle oder auf Technik oder auf Kultur. Alles geht voran, alles wird besser. Diese Vorstellung der Verbesserung löst das zyklische Zeitmodell ab und, wie die beiden schreiben, gibt es dann eben den Wunsch, to communicate the uniformity, directionality and irreversibility of historical time. Und die Timeline tut natürlich genau das. Also auch hier wieder der Punkt, Verstrickung von Denken und Visualisierung. Eine der ersten wichtigen Timelines war das Biographical Chart von Joseph Priestley, erstellt im Jahre 1765, erschien in dem Buch The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light and Colors, 1772. Also Sie sehen hier auf der X-Achse die Zeit und eingetragen sind nicht nur die Namen von Wissenschaftlern, die zu eben dieser Thematik geforscht haben, sondern die Lebensspanne. Was nun ist das Spezifische an dieser Timeline? Ich bin gar nicht sicher, ob ich es als Timeline bezeichnen würde, also für mich ist es eher ein Übergang von der Tabelle zur Timeline. Es gibt die Timeline, ja, also zwei sogar, eine oben, eine unten, und dann gibt es aber eben dazwischen Raum. Also die Lebensdaten werden nicht auf einer einzigen Linie angeordnet, man hätte ja auch einfach die Geburtsdaten notieren können, auf eine Linie packen. Aber das wird hier nicht gemacht, sondern es wird eben ein Raum eröffnet und darin werden die Lebensspannen gezeigt. Was ermöglicht das? Man erkennt auf einen Blick, ohne dass man groß denken oder lesen muss, Zeitgenossenschaft. Also Sie sehen, wer zeitgleich mit wem gelebt hat und das ist natürlich eine ganz andere Visualisierung als eine einspurige Timeline, auf der eben es viel leichter fällt. Ich zeige hier mal eine Erfindung als was plötzlich Aufkommendes darzustellen. Also eine Timeline hat was Sukzessives, es gibt einen Schritt, dann noch einen Schritt, dann noch einen Schritt, wohingegen hier der Raum im Vordergrund steht. Und meines Erachtens wird hier viel deutlicher, dass Ideen eben nicht aus dem Nichts heraus entstehen, sondern eben aus einem bestimmten Denken, aus einem Zeitgeist heraus. Also dieser Raum ermöglicht das die Visualisierung von soll ich jetzt Diskursräumen sagen? Ja. Also ich hoffe, Sie beginnen zu verstehen, warum ich mich so für die Darstellung von Geschichte begeistere, weil sich darin eben einerseits ein Denken spiegelt, aber andererseits eben in der Gestaltung auch ein bestimmtes Verständnis von Zeit drinsteckt und das auch wiederum kommuniziert wird. Also die Darstellung ist alles andere als neutral, ist eben nicht nur das Produkt eines bestimmten Denkens, sondern erzeugt und bestimmt auch wiederum ein gewisses Denken und Wissen. Und an dem Punkt setze ich an, denn wie ich schon erläuterte, also das Denken der meisten Historiker und Historikerinnen ist längst nicht mehr das Lineare und die Timeline bleibt aber da. Und da bin ich natürlich als Gestalterin und auch als Wissenschaftlerin irritiert und möchte da ein Bewusstsein, eine Reflexion darüber anregen, ob die Timeline denn in allen Fällen wirklich die richtige Form ist, die man seiner Geschichte geben möchte. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel, hier eine Ausstellung, alles läuft auf einen Punkt hin und hier eine Ausstellung in Zürich, vielleicht haben die sogar einige von Ihnen gesehen, Swiss Graphic Design. Und ich kenne die Kuratorin dieser Ausstellung, das ist also eine sehr gute Wissenschaftlerin, Karen Gimmi und Sarah Zeller, die dezidiert anschreiben gegen diese verengenden Supernarrative, haben alle Foucault gelesen, denken in Brüchen und in Diskursen und in Diskontinuitäten und Shifts, machen die alles und dann machen sie so eine Ausstellung. Also man betritt die Ausstellung durch so einen schmalen Korridor von Plakaten, in denen dann erstmal gezeigt wird, wie sich der Schweizer Stil in der Schweiz entwickelt hat und dann kommt man in so einen Halbkreis, wo dann Arbeiten von einer amerikanischen Gestalterin, Jacqueline Casey, gezeigt werden. Also es ist im Grunde, hier formiert sich ein Stil und dann erobert er die Welt, also der Sieg des Schweizer Grafikdesigns. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht die Aussage ist, die die Kuratorin treffen wollte und erst recht nicht die, die sie in den Vordergrund rücken wollen. Also hier eine Diskrepanz zwischen Denken und Form. Joseph Priestley, der dieses Chart gemacht hat, erkannte übrigens sofort die Probleme seiner neu erprobten, linearer werdenden Darstellungsform. Er schrieb, "A historical narrative is not linear. It moves backward and forward, making comparisons and contrasts and branches irregularly, following plots and subplots." Also er referiert hier auf die Art und Weise, wie Historiker arbeiten. Und das ist eben nichts Lineares. Und da komme ich nochmal auf die Verschränkung von Wort und Bild. Also wenn man eine Timeline erstellt, dann suggeriert einem die Form, dass man ein stimmiges Narrativ finden sollte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal eine Timeline gestaltet hat. Ich habe das letztes Semester mit meinen Studierenden gemacht und war erstaunt, wie die sich eben bemühten, wirklich auch nur Ereignisse da drauf zu packen, die alle aufeinander aufbauten und die alle zueinander stimmten. Also das ist die Form ist da ein sehr, sehr starkes Instrument. Da war ich natürlich schockiert, weil ich ja in meinen designhistorischen Seminaren immer gerne dagegen sage, nein, das machen wir nicht hier mit der Linearerzählung. Dann hatte ich die großartige Idee, die Timelines machen zu lassen und musste es sofort revidieren, weil eben diese Aufgabe ein bestimmtes Denken gefördert hat, über die, dass ich nicht hinausgekommen bin dann. So. Also die Kraft der Form und wie die Form sich auf das Denken auswirkt. Es gibt eine ganz wunderbare Parodie auf die Timeline, die zeitgleich zum Aufkommen der Timeline, also zeitgleich zu Priestley's Biographical Chart veröffentlicht wurde. Einige kennen es vielleicht, Lawrence Stern publizierte in 9 Bänden The Life and Opinions of Tristram Shady Gentleman. Und in diesen 9 Bänden versucht der Gentleman sein Leben zu erzählen, schafft es aber nicht. Also es sind immer Exkurse, Abschweifungen, also er scheitert völlig an der Linearität. Und Stern war offenbar auch fasziniert von der Visualisierung von Zeit, denn in Kapitel 40 findet sich die Visualisierung der Narrative der ersten 4 Bände. Und da sehen Sie, das ist alles andere als linear. Also da geht es um Umwege, Rückschläge, abseitiges, Verwirrungen. Und ich finde, das ist eine sehr ehrliche und treffende Darstellung. Also ich würde mein Leben auch nicht als linear bezeichnen, sondern bin schon viele Umwege gelaufen und das eine oder andere hat mir eben auch eine ordentliche Beule in meine Zielstrebigkeit gehauen. Also ich finde eine sehr, sehr schöne, treffende Darstellung. So. Also selbstredend ist es natürlich nicht so, dass die Timeline alle anderen Darstellungen von Zeit eliminiert hat. Also die existieren natürlich parallel weiter. Aber es ist interessant, dass die sich die Timeline erstens zu diesem Zeitpunkt so schnell durchsetzt und zweitens eben bis heute dominant ist. Denn wie gesagt, das Denken und die Art, Geschichten zu schreiben, ist längst eine andere. Die Form hinkt da ordentlich hinterher. Aber die Timeline hat sich natürlich auch verändert. Ich habe Ihnen ja einige lineare Timelines gezeigt zu Beginn. Sie erinnern sich das Leben hier von Gates und Stark und so weiter, in denen sich eben das Ideal natürlich auch einer geradlinigen Karriere manifestiert, selbst wenn es hier in Umwegen gezeigt wird. Die einzige, die so ein bisschen besser ist, ist die von Einstein. Also da sieht man auch schon, dass es Phasen gibt, wo nicht so viel los war und dann gibt es wieder Bündelungen. Also die weicht ein bisschen ab. Aber darum geht es mir gar nicht. Ist Ihnen bei diesen Timelines was aufgefallen? Den Jüngeren wahrscheinlich nicht. Aber ich muss gestehen, dass ich Timelines immer horizontal denke. Also für mich laufen Timelines eigentlich immer so. Und als ich meine Studierenden bat, Timelines anzufertigen, waren nicht mal 10% horizontal, sondern waren alle so. Und nach kurzer Zeit kam ich natürlich drauf, ja, so läuft es halt. Also so, die Zeit wird halt von der X- auf die Y-Achse verlegt. Und das bringt mich zu einem anderen wichtigen Aspekt. Sowohl die Darstellung von Zeit als auch die Wahrnehmung von Zeit sind natürlich medial geprägt. Ich habe ein paar Beispiele. Eigentlich könnte ich auch, wenn wir am Ende Zeit haben, gehe ich da mal durch diese großartige Timeline. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Fotografie hier, Edward Muybridge, war damals revolutionär. Also hier macht Fotografie was sichtbar, was vorher dem menschlichen Auge verwehrt geblieben ist. Also man konnte plötzlich sehen, dass das Pferd für einen Moment im Galopp alle Hufe vom Boden gehoben hat. Und genauso verhielt es sich mit den Hochgeschwindigkeitsfotografien von Edgerton. Also dadurch wurde es uns erst möglich zu sehen, wie es aussieht, wenn ein Tropfen in eine Pfütze fällt oder wie Kaffee aussehen kann. Oder eben auch wie ein Projektil durch etwas hindurchschießt. Also hier macht die Technik es möglich, Zeit, was ist es, zu dehnen. Zeiträume, die sonst zu kurz sind für das menschliche Auge, können sichtbar gemacht werden. Das geht sowohl fotografisch als auch im Film. Also auch da gibt es natürlich Slow Motion und Zeitraffer dann umgekehrt eben auch. Und da würde ich behaupten, dass es auch aktuell einfach durch die Entwicklung der digitalen Bildbearbeitung und der Aufnahmegeräte nochmal Veränderungen gibt. Also es gibt eine Reihe von Arbeiten, die mit Zeitraffung spielen. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich, ist ein Buch von Nicholas Felton, Photobiz heißt es, und darin sind Arbeiten zusammengefasst, von denen er behauptet, das ist im Grunde eine Weiterentwicklung von Infografiken. Also das beispielsweise zeigt, welche Airlines von diesem Flughafen JFK starten. Man kann an der Größe der Maschinen ungefähr erkennen, welche das höchste Flugaufkommen hat. Ist keine ganz präzise Infovisualisierung natürlich, aber eine deutlich bildlichere als eine Zahlendarstellung. Also, darüber könnten wir streiten. Warum ich Ihnen das zeige, ist, ich zeige Ihnen erstmal ein paar Beispiele. Also hier sehen Sie Zeitraffung, das ging natürlich vorher auch schon. Aber durch die digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten wird es einfacher, zugänglicher. Oder hier die Choreografie eines Basketballspiels. Also das wirkt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wirr. Anders verhält sich das hier mit dem Flugverhalten von Vogelschwärmen. Also da kann man dann schon ganz schön die Abläufe erkennen. Also auch hier wird wieder was sichtbar gemacht. Oder hier auch eine Form von Timeline, also die Lichtstimmung entlang einer Skyline. Oder hier auch alle Gegenstände, die ihre Tochter im Laufe des Tages berührt hat, wobei ich glaube, dass es nicht chronologisch ist, sondern nach ästhetischen Gesichtspunkten sortiert, aber auch eine Form der Timeline. Hier auch eine Zeitraffung, also hier wird retuschiert und zusammengeschnitten. Und warum ich Ihnen das zeige, ist eben, weil meines Erachtens sehr deutlich wird, welch großen Einfluss die Art der Zeitdarstellung auf die Aussage hat. Und dass eben die Art der Zeitdarstellung eine Aussage hat. Also was wird verdichtet, was wird wie inszeniert. Das sind in gewisser Weise ähnliche Interpretationen wie Historiker, die auf Textebene vornehmen. Aber so behaupte ich, dass die Gestaltungsebene eben deutlich häufiger nicht so stark reflektiert wird wie die Textebene, und das finde ich bedauerlich. Also ein Beispiel: auf Timelines gibt es ja Intervalle. Da kann man dann fragen, wie gestaltet man die? Also lässt man die Zeit kontinuierlich durchlaufen, dann kommt es unter Umständen zu so unschönen Ballungen oder auch einfach unpraktischen. Also dann hat man irgendwo total viel Text, kann man nicht lesen, und dann denkt man sich, oh, machen wir doch einfach, sagen wir einfach, jeder Punkt hier wird mit gleichem Abstand aneinander gesetzt, und dann ist plötzlich nicht mehr die natürliche Zeit entscheidend, sondern eben jedes Ereignis bekommt die gleiche Zeit zugewiesen. 15 Jahre können unter Umständen genauso lang sein wie 2. Also ich will das gar nicht werten, sondern nur darauf hinweisen, dass diese höchstwahrscheinlich aus eher pragmatischen Gründen getroffene Entscheidung durchaus Auswirkungen auf die Zeitwahrnehmung hat oder die Einstufung der vermittelten Informationen. Und damit bin ich wieder beim Kern meines Vortrags. Also Zeit muss immer geordnet werden, ja, aber es ist ein Irrglaube, dass diese Ordnung neutral wäre. Also Ordnung ist nicht neutral, Ordnung ist immer visuell, hat immer eine Form, und diese Form kommuniziert. Und man kommt eben um diese Form nicht herum, weswegen ich anrege, dass man zumindest über die Form und ihre Aussage nachdenken sollte. Und sich bewusst machen sollte, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Zeit zu visualisieren und Ereignisse zu ordnen und anzuordnen. Sind Sie schon ermüdet? Es ist ohnehin nicht mehr viel. Ich könnte nur hier einen Cut machen, aber dann mache ich noch kurz weiter und zeige Ihnen noch ganz schnell ein paar andere Möglichkeiten, Zeit zu visualisieren. Kennen Sie wahrscheinlich alle Stammbäume zum Beispiel. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Auch da gibt es eine Entwicklung, aber im Vordergrund steht hier die Verzweigung und nicht unbedingt der Fortschritt. Auch da werden natürlich wieder, stellen sich Fragen, also insbesondere die Frage nach dem Ursprung. Also bei Familien mag das noch nicht so ganz dramatisch sein, aber bei politischen Entwicklungen, auf was möchte man das denn da singulär zurückführen? Also Stammbäume auch nicht unbedingt die ideale Zeitdarstellung. Möglicherweise eher sowas hier, so verzweigte Strukturen. Schlägt Frau Mehr 2017 vor, einer Zeit, in der in den Geschichtswissenschaften hauptsächlich diskursanalytisch gearbeitet wird und die Akteur-Netzwerk-Theorie dominant ist. Also mein Punkt ist, auch mein Ruf nach einer neuen Form ist natürlich wieder historisch bedingt und ist auch nicht die einzig mögliche. Die Timeline setzt sich im Zuge eines Denkens in Fortschrittskategorien durch. Ich rufe jetzt in Zeiten der Vernetzung nach netzwerkartigen Darstellungen. Also Sie sehen die Korrelation. Der wichtige Punkt ist eben, dass keine der Zeitdarstellungen ideal ist. Also ich suche hier auch nicht nach der einen ultimativen Lösung, sondern möchte einfach dazu anregen, darüber nachzudenken, welche Form man denn wählt und dass es eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. So, ganz zum Schluss würde ich gerne noch zwei Beispiele eher zur Diskussion stellen. Einmal die Dauerausstellung des Louvre Lens und dann eine Arbeit, die Tino Seeger 2010 im Guggenheim Museum gezeigt hat. Die heißt This Progress. Ich beginne mit der Dauerausstellung des Louvre Lens. Lens ist eine kleine Arbeiterstadt im Norden von Frankreich mit einer Dépendance des Louvre. Das Gebäude ist, kann man das erkennen, länglich. Der Punkt ist einfach nur, es ist länglich, mehr Details brauchen Sie nicht. Und in diesem länglichen Gebäude angeordnet sind Kunstwerke, Skulpturen, aber auch Gemälde. Und was hier so frei verteilt wirkt auf diesen Inseln, ist natürlich geordnet, und zwar chronologisch. Jeder Meter ein Jahrhundert. Sie erwarten jetzt wahrscheinlich, dass ich wieder rumstenkere, aber will ich gar nicht, sondern möchte eigentlich auf zwei positive Punkte hinweisen. Denn hier ist es so, dass auf jeder dieser Linien zumindest Kunstwerke aus unterschiedlichen Kulturen gezeigt werden. Also gleiche Zeit, aber immerhin unterschiedliche Kulturen, was mit zwei Kategorien bricht, die in den meisten anderen Museen dominant sind. Eben eine Trennung der unterschiedlichen Kontinente und damit einhergehend meist auch eine stilhistorische Trennung. Und eine Trennung kommt auch noch hinzu, natürlich immer zwischen den ethnologischen Objekten und der Kunst. Also das ist, weiß nicht, inwiefern Sie das, die Diskussion um das Humboldt-Forum in Berlin verfolgen. Es ist jetzt, es gibt jetzt ganz viele so kleinere Ausstellungen, die sich dann Interventionen nennen, vis-à-vis oder Blickwechsel, wo es wirklich als, als großes Ereignis inszeniert wird, dass jetzt eine indische Skulptur zwischen den römischen, die als Kunst anerkannt sind, steht, wohingegen die indische nicht als Kunst anerkannt wird. Also es ist... diese Kategorien sind sehr, sehr stark in den Museen, in den Köpfen derjenigen, die da entscheiden. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass man quasi durch die Zeit hindurch blicken kann. Also man kann durch diese Art des Displays, ich stehe beispielsweise im 17. Jahrhundert, kann aber schon ins 19. blicken oder wenn ich mich umdrehe, ins 15. zurück. Also auf die Weise werden natürlich neue Beziehungen und Vergleiche möglich. Ein Hinweis wert finde ich außerdem, dass die Menschen sich hier durch die Zeit hindurch bewegen, was zugegeben einigermaßen normal ist. Also im Museum ist es meist so, dass die Objekte statisch sind und ich mich an ihnen vorbei bewege. Aber diese Frage, ob wir uns durch die Zeit bewegen oder die Zeit an uns vorbeirauscht, wird aktuell durch ein anderes Medium zur Disposition gestellt, denn es gibt immer mehr interaktive Timelines und die sind oftmals weder horizontal noch vertikal angeordnet, sondern die Zeit liegt vor einem. Man kann also sich entlang der Zeitachse bewegen, also man sieht in die Zukunft, man läuft durch die Zukunft, beziehungsweise die Zeit kommt auf einen zu. Das ist hier ähnlich, also man kann da unten an so einem Regler schieben und dann kommen die Ereignisse auf einen zu. Diese Art der Darstellung ist auch nicht neu, gab es auch früher schon. Das Problem bei so Printdarstellungen ist natürlich, da wird es immer hinten immer ordentlich eng. Also das ist nicht so einfach zu lösen wie bei den Interaktiven, wo man eben natürlich einfach dadurch, dass man das sich langsam durch die Zeit bewegen kann, weniger Informationen gleichzeitig darstellen muss und dann auch noch zusätzlich die Informationsarchitektur so bauen kann, dass man halt erst ein Bild hat, dann ein bisschen Text, dann noch mehr Text. Dadurch ist das Problem einigermaßen gelöst. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was ändert sich durch diese Darstellung? Ich habe hier noch eine. Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass man jetzt quasi in den Ereignissen ist. Also bei einer Timeline ist es ja so, dass man von außen auf eine Abfolge von Ereignissen schaut und hier ist man jetzt quasi in der Zeit drin. Also die Zeit fließt quasi an mir vorbei. Und diese Frage der Bewegung durch und mit der Zeit, also ich weiß gar nicht, ist es total banal, aber ich finde das schon bemerkenswert. Eben, bin ich diejenige, die sich durch die Zeit bewegt oder rauscht die Zeit an mir vorbei? Ich finde, das ist durchaus etwas, was man auch bedenken sollte in solchen Visualisierungen. Also hier ist es natürlich, kommt noch hinzu, dass man, also dieses Moment, dass man die Distanz nicht mehr so stark hat. Also ich finde, bei einer Timeline ist einfach deutlich, da versucht jemand was zu ordnen und eine Distanz dazu aufzubauen, das vergleichend anzuschauen. Und hier ist dieses Vergleichen noch viel weniger möglich, dadurch, dass eben ständig alles schon wieder weg ist, wenn ich es vergleichen wollen würde. Das eher als Hinweis, also ich werte das nicht, sondern ich bemerke es nur und würde dann abschließend noch die andere Arbeit vorstellen von Tino Segal. Das Problem bei dieser Arbeit ist, dass ich sie nicht zeigen kann, weil sie als solche nicht existiert. Also Tino Segal schafft keine materiellen Kunstwerke, sondern Situationen, meist Interaktionen zwischen Menschen. Was ich nicht zeige, worüber ich sprechen möchte, das Kunstwerk heißt This Progress. Und das Prinzip ist, dass die Besucherin unten in der Rotunde ankommt und dann kommt ein kleines Kind auf den Menschen zu, nimmt den Menschen bei der Hand und fängt dann an, diese Spirale, Sie kennen das Guggenheim Museum, das spiralisiert sich so nach oben, dann geht man erst mit diesem kleinen Kind ein Stück der Spirale hoch. Und dann wird man übergeben an ein älteres Kind, an einen Teenager, bis man bei älteren Menschen angekommen ist. Und jeder dieser Menschen stellt einem Fragen zum Thema Fortschritt. Also sowohl individuelles Wachstum als auch ökonomischer Fortschritt. Und was ich da besonders finde, ist eben, dass man sich durch die Zeit hindurch bewegt und über sie nachdenkt und auch seine Position gleichzeitig verändert. Und wollte diese Arbeit einfach als Kontrast zu allem, was ich bisher gezeigt und gesagt habe, vorstellen, weil da eben Zeit eigentlich gar nicht visualisiert wird, sondern erlebt wird. Und man bekommt eben Informationen nicht präsentiert, sondern muss sich aktiv mit einem Thema auseinandersetzen. So, das vielleicht als abschließenden Kommentar, wo ich Potenzial und Schwächen der visuellen Zeitgestaltung und vor allen Dingen auch Zeitbetrachtung sehe. Ich hoffe, dass ich es in den letzten 60, wahrscheinlich etwas mehr Minuten, 3600 Sekunden, dass ich Ihr Interesse an dieser Thematik wecken konnte und Sie sich vielleicht bei der nächsten Timeline fragen, wer denn da was mit welcher Intention und wie reflektiert visualisiert hat. Na.
Ja, herzlichen Dank, Frau Mehr, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Sie dürfen wieder mit uns diskutieren, ich moderiere das wieder, werde Ihre Fragen wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Steig mal ein, solange Sie sich vielleicht noch warm denken. Ist die Wurzel allen Übels unser Fortschrittsglaube?
Würden Sie da einen Stammbaum zeichnen wollen? Ich weiß nicht, aber, ich würde das nicht als, als Wurzel betrachten, sondern...
ich meine jetzt auch konkret für die Frage der Visualisierung. Also ist da der Knackpunkt, dass wir implizit eine Annahme haben hin zum Besseren, zur Verbesserung, zum Fortschritt und so weiter. Und genau das macht dann die Schwierigkeiten in der Visualisierung. Ist da der Knackpunkt zu sehen?
Ich würde einfach sagen, dass dieses Denken seine visuelle Form gefunden hat und dass man das natürlich eine befriedigende Form war. So wie ich jetzt rummeckere, dass mich diese Form nicht mehr glücklich macht, war das natürlich zu der damaligen Zeit eine Lösung, die eben genau die Anforderungen erfüllt hat, die man hatte.
Ich könnte jetzt die böse Frage stellen und sagen, sind die vernetzten Denkweisen und Darstellungsweisen nicht Ausdruck unseres heutigen Fortschrittsglaubens?
Ja, habe ich das nicht, nee, so nicht als unseres Fortschrittsglaubens, genau, das habe ich nicht so thematisiert, aber ja.
Also drückt jede Zeit nur ihren Fortschrittsglauben aus.
Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht, ob immer schon in der Art und Weise über Fortschritt nachgedacht wird. Also für mich ist es sehr schwierig, das zu rekonstruieren. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen etwas als zyklisch betrachten und nicht den Fortschritt als die oberste Maßgabe nehmen, ich halte das auch für möglich, dass es dieses Denken gibt. Also man kann ja auch kulturelle Vergleiche anstellen mit anderem Zeitdenken in asiatischen Räumen. Und ich finde es sehr schwierig, weil es wirklich... wahnsinnig schwierig ist, das nachzuvollziehen, weil das eigene Zeitempfinden, die eigene Vorstellung von Zeit so tief sitzt, dass es sehr, sehr schwierig ist, das zu abstrahieren und sich vorzustellen, dass man das auch anders denken kann und was dieses andere Denken wiederum bedeutet.
Womöglich müssten wir eine Geschichte unserer Vorverständnisse schreiben, weil die leitend sind für das, wie wir es betrachten. Hier hat man eine Frage, Herr Switzer. Also der Hinweis ist weniger womöglich diese Fragen, die wir gerade aufgeworfen haben, sondern der Schwerpunkt liegt in der Schwierigkeit für die Visualisierung von Zeitabläufen, den Ausdruck visuell zu finden, gestalterisch zu finden. Auch das. Jetzt haben wir schon zwei Wurzeln des Übels. Da haben wir eine Frage, bitte. Also Sie bieten eine weitere Erklärung an für die Vorliebe des Zeitstrahls. Einfachheit, Reduktion von Komplexität, ja? Andere Darstellungen nötigen uns halt mehr Zeit ab und das ist nicht unbedingt das, was wir immer tun wollen, uns da anstrengen.
Ja, es ist natürlich, also wie ich glaube, ich habe es erwähnt, dass die Timeline erstmal ein Ordnungsinstrument ist und es ist ein guter Einstieg. Also ich mache das auch oft, dass ich bei Projekten erstmal anfange, Dinge so in so eine Linie zu werfen. Und dann kann man eben anfangs wieder aufzufächern, wo man es braucht. Es ist einfach, sobald man anfängt, über Ursachen nachzudenken, dann bekommt man halt so unschöne Knubbelchen an den Seiten von den Timelines. Und dann wird einem klar, dass das nicht mehr die ideale Form ist, um mit den eigenen Informationen umzugehen. Wobei ich auch die Tabelle für mich jetzt nicht mehr als Ideales sehen würde, sondern wie Sie auch sagen, es spiegelt sich halt ein bestimmtes Denken in dem Wunsch nach der Visualisierung. Und,
also Sie fragen, wandelt sich das Verständnis von der Darstellung? Also sehen wir heute schon etwas anderes darin, als sich gemeinhin vielleicht drin erklärt?
Ja, also ich glaube, das wandelt sich schon. Ich würde da auch wieder diese Technikkomponente mit reinnehmen, also dass es heute auch einfacher ist, komplexere Darstellungen zu erzeugen. Also so ein Timeline lässt sich einfacher darstellen, was natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass es ein Instrument ist, erklärt es natürlich, dass man ein Instrument haben möchte, das sich auch leicht handhaben lässt. Und heute ist es eben auch einfacher, diese komplexeren Darstellungen zu visualisieren. Und genau dann, deswegen rufe ich ja danach, genau, weil ich sage, da ist doch dieser Wandel im Denken, warum macht ihr denn keine neue Form?
Wir könnten natürlich jetzt den Ball zu der jungen Generation von Gestaltern werfen, die hier sitzt und sie fragen, haben Sie schon neue Formen gefunden? Machen Sie es anders oder sind Sie da noch so geprägt? Für mich ist tatsächlich eine Frage, woher kommt die Prägung? Ist es nur ein Ausdruck unserer aktuellen Moden, in Anführungszeichen, die wir in einer Zeit durchleben, oder hat diese Prägung eine tiefere, nämlich auch eine Analogie einfach zu unserer Biologie? Es gibt halt dummerweise einen Anfang und ein Ende in unserem Leben und wir altern. Und das messen wir. Wir haben uns irgendwann das Messen angewöhnt. Ich bin sehr dafür, dass wir uns abgewöhnen, ganz häufig zumindest, aber klappt nicht so. Die Leute hören nicht auf mich. Aber gleichwohl, ich glaube, da ist was unsere Biologie natürlich sich analogisiert. Ja? Und das legt womöglich auch diese Form der Gestaltung nahe. Wobei natürlich...
Dann kann ich auch sagen, unser Leben in Gesellschaft ist auch Netzwerk. Also das legt auch eine andere Darstellung wieder nahe. Also
ja, wobei ich persönlich jetzt mein Alter viel stärker spüre als das Netzwerk der Gesellschaft. Ich denke, unsere Biologie liegt uns näher. Ja? Ich denke, dass da womöglich eine Wurzel schlichtweg liegt. Ja? Und dass wir halt in unseren Analogiebildungen nicht immer... sehr treffend unterwegs sind. Wir nehmen halt das, was sich als Analogie mal an irgendeiner Stelle bewährt hat und übertragen es auf andere Bereiche, ungeachtet dessen, ob das die beste Form ist.
Genau, an dem Punkt möchte ich eben einfach eine stärkere Aufmerksamkeit haben. Ich sage ja gar nicht, dass die Timeline grundsätzlich zu verurteilen sei. Also beispielsweise, um ein Leben darzustellen, ist eine Timeline auch, kann man ruhig machen. Also das eigene Leben lässt sich durchaus einfach chronologisch aufschreiben. Es ist halt dann schwierig, wenn man anfängt, historisch zu arbeiten und Vernetzungen und Ursachen und Wirkungen zeigen zu wollen.
Ja, bitte. Also Sie heben ab auf Arbeitstechniken, die viele Romanautoren haben, die zuerst einmal Strukturen visualisieren, Abläufe, Konstrukte ihres Romans visualisieren, aber selten linear, sondern sehr stark in Netzwerken, ob das vielleicht eine Analogie wäre oder etwas, nachdem Sie bei historischen Darstellungen suchen und das vielleicht präferieren würden.
Würde ich wahrscheinlich, ja, und ich finde es interessant, weil es eben da auch um eine Arbeitsweise geht. Und am Ende muss der Roman natürlich auch in die lineare Form gebracht werden. Und das ist häufig der schmerzvolle Prozess, der aber auch keinem Historiker erspart bleibt. Also ich musste ja jetzt hier aufstehen und das ein Wort nach dem anderen sagen. Also die Linearität ist natürlich was einem immer wieder aufgezwungen wird und mit der man sich auseinandersetzen muss.
Es gibt im neuen Roman von Salman Rushdie einen schönen kleinen Exkurs zu dieser Thematik, den ich leider jetzt nicht wörtlich referieren kann, aber weist darauf hin, dass unser Erzählen, auch was jetzt die Wahrheit der Geschichte betrifft, ja, zu den Dichtungen, die die Schriftsteller erzählen, sich wandelt und dass wir im Erzählen, also im dichterischen Erzählen, das nie in dieser rein linearen Form oder selten sich abspielt, dass darin eben eine tiefere Wahrheit stecken kann, als die der klar eingeteilten, überprüfbaren Wahrheit. Da sehe ich im Grunde tatsächlich einen Unterschied. Ist die Frage, Geht es uns um eine Überprüfbarkeit der Argumente, ja? Oder geht es uns um sozusagen um Lebensgefühle, um Eindrücke, Stimmungen und so weiter? Und ich glaube, das eine, gerade in der wissenschaftlichen Darstellung, es wäre sehr interessant zu fragen, was bedeutet das, was Sie für die Geschichtsdarstellung fordern, für die Darstellung in der Wissenschaft. Mhm. Ja. In der Wissenschaftsdarstellung vermeint man ja, an Argumenten zu arbeiten. Da habe ich zwar Kritik dran, aber nehmen wir das mal so hin. Ich glaube, da sind so klare Einteilungen und Überprüfbarkeitsmöglichkeiten entscheidend, weil sonst sie außerhalb einer Argumentation sich bewegen. Ja. In Fragen, wo wir eher vermitteln wollen, einen Eindruck, eine Stimmung und so weiter, da ist das einzelne Argument nicht entscheidend, sondern der Kontext, ja? Und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Elemente. Und ich würde sagen, je nachdem, auf welche Seite man jetzt gerade tendiert mit seiner Wirkungsabsicht, die man sich vorher klar machen sollte, ist womöglich zu wählen die Darstellungsform. Nun gut. Unsere Zeit ist abgelaufen. So einfach geht's. Vielleicht wollen Sie die Zeit beim nächsten Mal wieder nutzen. Da sind wir dann tatsächlich eher beim dichterischen Erzählen. Vielleicht ein schöner Kontrast. Wir sehen uns hier in der Aula wieder in 2 Wochen. Da ist der Schriftsteller Jürgen Lodemann da und wird was erzählen über die älteste deutsche Geschichte. Falls Sie nicht wissen, welche das ist, lassen Sie sich überraschen. Kommen Sie in 2 Wochen, da werden Sie was über einen ganz alten deutschen Mythos erfahren. Ich danke Frau Mehr sehr herzlich für Ihre Ausführungen, Ihren Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend. Wiederschauen.